Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Nordrhein-Westfalen hat gewählt. Die CDU gewinnt, die Grünen verdreifachen sich, die SPD so schlecht wie noch nie in NRW. Und eins steht fest: Es wird im Landtag eine neue Regierungskoalition geben. Doch wer mit wem künftig regiert, das lässt sich an diesem Abend nur noch vermuten. Aber für Klarheit beim aktuellen Stand der Zahlen, dafür sorgt wie immer Jörg Schönborn in unserem Wahlstudio in Düsseldorf. Jörg, NRW also zählt noch aus, viel getan hat sich aber nicht mehr seit der letzten Hochrechnung. Wie sehen die aktuellen Zahlen aus?
Außer dass weiter gezählt wurde und deshalb unsere NRW-Karte jetzt fast ausgefüllt ist, es fehlen nur noch wenige Wahlkreise. Und man sieht es, im Ruhrgebiet schafft die SPD stärkste Partei zu bleiben. Bielefeld, Münster, Bonn, Köln, da sind die Grünen vorne. Ansonsten Triumph der CDU. Und in Zahlen sieht das Ganze dann so aus. In der aktuellen Hochrechnung CDU 35,8, SPD 26,6, FDP, AfD drin, Grüne 18,1. Und das, was politisch zählt, sind jetzt die möglichen Koalitionen. Auf der einen Seite Schwarz-Grün mit deutlicher Mehrheit. Die SPD hingegen würde zwei Partner brauchen, um regieren zu können. Die Ampel hätte dann auch eine Mehrheit. Wir haben heute am Wahltag in unserer Nachbefragung von den Wählerinnen und Wählern vorsorglich wissen wollen, wie sie denn zu diesen beiden Bündnissen stehen. Und die Urteile sind jeweils verhalten. Schwarz-Grün halten 34% für gut, 40% für nicht so gut. Und die Ampel halten 26% für gut, 45% nicht so gut. Also egal, wie es kommt, die Parteien müssten dann noch ein bisschen Überzeugungsarbeit für das Bündnis leisten.
Die Wahl heute war die dritte seit der Bundestagswahl, nur die zweite herbe Schlappe für die SPD innerhalb einer Woche. Welche Signale stecken im heutigen Wahlergebnis für die drei Ampelparteien im Bund und vor allem für den Bundeskanzler?
Ja, also es ist ganz deutlich, dass der scharfe Gegenwind aus Berlin der SPD hier wirklich das Leben schwer gemacht hat. Dieser Mann, Olaf Scholz, war auf allen Plakaten in den letzten Tagen mit Thomas Kutschaty. Aber das Urteil für ihn ist, vorsichtig ausgedrückt, verhalten. Knapp die Hälfte glaubt, dass er in der Ukraine-Politik die Dinge richtig macht. Und das hier muss man sich wirklich mal überlegen. Er ist der amtierende Bundeskanzler und nach Einschätzung der Befragten nur für ein Drittel jemand, der für die SPD in Nordrhein-Westfalen eine Unterstützung ist. Und das hat ganz massiv mit der Kritik an der Ukraine-Politik zu tun. Die Einschätzung ist, dass die Bundesregierung hier zögerlich und unentschlossen wirkt. Immerhin knapp 40% sagen, sie hat auch versprochen, aber nicht eingelöst, was angekündigt wurde. Und das hat eben Auswirkungen. Und auf der anderen Seite gibt es eben die Grünen, die mit einer strahlenden Außen-, einem strahlenden Wirtschaftsminister Punkte machen und vor allem Kompetenz gewinnen. Es gibt so eine Frage, in der mehrere Kompetenzen vereint sind. Wer hat die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft? Und da sind die Grünen klar an Platz 1, 24, CDU 17, SPD 15. Egal, ob es um Klima, Energie, Außenpolitik geht, die Grünen haben sich auf vielen Feldern extrem profiliert in den letzten Wochen und damit die politischen Gewichte zu ihren Gunsten verschoben.
Das spiegelt sich auch im Wahlergebnis wieder. Vielen Dank, Jörg, für diese Zahlen und Informationen nach Düsseldorf. Ja, als im März die SPD im Saarland sogar die absolute Mehrheit noch holte, da dürfte sich Parteiko-Chef Lars Klingbeil noch bestätigt fühlen in seiner beim letzten Parteitag geäußerten Hoffnung, der SPD könnte ein sozialdemokratisches Jahrzehnt bevorstehen. Doch schon die Landtagswahl vergangenen Sonntag in Schleswig-Holstein war ein ziemlicher Euphoriedämpfer und nun eben dieses schlechteste SPD-Ergebnis bei einer NRW-Wahl aller Zeiten. Aber so klar der Wahlsieg der CDU auch sein mag, sicher ist eine Fortführung der Regierung Wüst eben noch nicht. Den Wahlabend fasst Jan Koch zusammen.
Der Moment der Erleichterung, der Moment des Erfolgs. Tiefes Durchatmen. Bei den Grünen, bei Spitzenkandidatin Mona Neubauer. Überwältigt von diesem Ergebnis.
Was für ein Ergebnis! Was für ein Vertrauensvorschuss, ihr Lieben! Und das ist ein riesiger, riesiger Auftrag an uns, aus diesem Vertrauensvorschuss jetzt weiter hart zu arbeiten.
Eine Luxussituation. Die Grünen galten schon vor der Wahl als Königsmacher, halten sich den ganzen Abend Koalitionsoptionen mit SPD und der CDU offen. Dort, bei der CDU, ist der Jubel größer als gedacht. Sie landet klar auf Platz 1. Aus einem Kopf-an-Kopf-Rennen wird ein klarer Sieg für Hendrik Wüst, der nun hofft, Ministerpräsident zu bleiben und den Abend über immer wieder klare Botschaften in Richtung Grüne schickt.
Klimaschutz ist und bleibt die größte Herausforderung unserer Zeit, auch unserer Generation. Da kommt es auf ökologische Kompetenz an, ja, aber auch auf wirtschaftliche Kompetenz. Und das ist in keinem Land so relevant und so wichtig wie in Nordrhein-Westfalen.
Aber er lobt auch die Koalitionsarbeit der letzten 5 Jahre, bedankt sich beim Regierungspartner, der FDP. Zu Schwarz-Gelb aber wird es nicht mehr kommen. Denn bei der FDP, kurz nach 18 Uhr, entsetzte Gesichter, Ernüchterung und auch Enttäuschung über die CDU.
Wir haben auch erlebt, dass leider unser Koalitionspartner von der schwarzen Liebe im Wahlkampf nicht viel hat erkennen lassen.
Ähnlich viele Stimmen erhält die AfD, für die der Wiedereinzug in den Landtag mit leichten Verlusten klappt.
Diese AfD kann nur als Einheit existieren und diese Einheit haben wir vorgelebt. Und das ist eine Grundlage für den Erfolg heute Abend.
Etwas verhalten, fast schon trotzig reagiert die SPD. Obwohl sie klar auf Platz 2 hinter der CDU landet, das in NRW historisch schlechteste Ergebnis einfährt. Spitzenkandidat Thomas Kutschaty hatte bis zuletzt noch auf einen Wahlsieg gehofft.
Wir wollten stärkste Partei werden, das ist uns nicht gelungen, uns trennt einige Prozentpunkte von der Union tatsächlich. Aber eins steht auch fest am heutigen Abend, Schwarz-Gelb, unser Wahlziel Nummer 1, abzuwählen, das hat geklappt.
Trotz der Verluste hofft er an alte Zeiten rot-grüner Landesregierungen anknüpfen zu können. Doch das entscheidet am Ende auch sie, eine erleichterte Mona Neubauer.
Und die begrüße ich jetzt in Düsseldorf, Mona Neubauer, die Spitzenkandidatin der Grünen in NRW. Guten Abend, Frau Neubauer.
Schönen guten Abend, Herr Zamperoni.
Als die Prognose macht's nur verkündet wurde, wir haben gerade die Bilder gesehen, da haben Sie vor Erstaunen, so schien es, kaum Luft bekommen. War das die Überraschung über dieses Ergebnis oder die plötzliche Einsicht, oha, jetzt werde ich aus dem Stand wohl zum ersten Mal Ministerin und muss Regierungsverantwortung übernehmen?
Naja, das Ergebnis ist wirklich ein starkes Ergebnis für einen Wahlkampf, den wir hier geführt haben in einer ernsthaften Zeit. Und es ist vor allem ein Vertrauensvorschuss, da musste ich erstmal tief Luft holen, weil das auch eine Verantwortung ist, die wir bereit sind zu übernehmen für die Menschen in NRW. Für das, was wir in einem Wahlkampf, wo wir sehr eigenständig und selbstbewusst aufgetreten sind, um die Lösungen für Nordrhein-Westfalen im Umbau zu einer klimaneutralen Produktionsweise so hinzukriegen, dass wir eben mit einer fairen Lastenverteilung den Zusammenhalt für die Menschen in NRW stärken und damit auch weiterhin frei und sicher hier in Demokratie leben können. Also wenn das dann eintritt, was ich mir gar nicht vorstellen habe, wirklich träumen zu können, dann ist es, glaube ich, gut, mal durchzuatmen und sich klar zu werden, was das jetzt auch für eine Verantwortung ist und auch Respekt davor zu haben.
Das ist verständlich, aber bei der FDP gehen Sie schon davon aus, dass es nun eine schwarz-grüne Regierungsverantwortung wird. Begründung von FDP-Spitzenkandidat Stamp. Die Wahlsieger werden sich zusammentun und die Signale von Herrn Wüst, die waren heute Abend ja schon ziemlich eindeutig. Werden Sie das, sich zusammentun?
Wir haben ganz offensichtlich von den Menschen in NRW Vertrauen dafür bekommen, dass wir klar gemacht haben, welche Ziele wir für die Zukunft in NRW haben und was die Wege sind, die wir dorthin beschreiten wollen. Und das ist ein Kurs, den wir auch weitergehen, jetzt, wenn es darum geht, dass der Wahlgewinner Hendrik Wüst, herzlichen Glückwunsch, ja angekündigt hat, zu Gesprächen einzuladen. Auch andere demokratische Parteien, SPD, FDP, sind Gesprächspartner für uns. Uns geht es nicht um Farbspiele an dem heutigen Abend. Uns geht es heute darum, klar zu haben, es ist uns gelungen, viel Vertrauen zu gewinnen. Das ist eine Verantwortung, die wir annehmen und mit der wir dann dafür sorgen wollen, diesen nachweislichen Willen zu einer veränderten Politik auf Höhe der Zeit, auf dem Punkt, wo Menschen lang sind in Nordrhein-Westfalen, wo die Industrie lang ist, endlich auch in Regierungshandeln zu übersetzen.
So oder so entscheiden Sie aber, wer nächster Ministerpräsident in NRW wird. Und Sie müssen sich jetzt auch nicht hier live im Fernsehen festlegen. Das verlange ich jetzt ja auch gar nicht. Aber mich würde schon mal interessieren, was aus Ihrer Sicht für die eine oder die andere Option spräche. Fangen wir doch mal mit der CDU an. Was spräche für die CDU?
Für die CDU spräche, dass sie deutlich gewonnen hat an diesem heutigen Abend und dass die CDU in diesem Wahlkampf sich auch präsentiert hat als eine CDU, die moderner ist, als sie noch vor wenigen Jahren hier in Nordrhein-Westfalen war. Aber klar ist, darum geht es nicht. Was für eine CDU spricht, für uns ist am Ende klar, dass nicht was für die CDU oder was für die SPD spricht, das entscheidende Kriterium ist. Das entscheidende Kriterium für uns wird sein, wie viele unserer Inhalte, für die wir als Grüne gewählt wurden, können wir am Verhandlungstisch mit den anderen demokratischen Parteien erstreiten. Danach werden wir entscheiden.
Naja, aber das ist ja dann die Schnittmenge eher auf Seiten der Ampel eventuell. Und was spreche dann also, um das auch nochmal aufzugreifen, für SPD und FDP?
Dass wir mit SPD und FDP genauso hart verhandeln müssen wie mit der CDU, haben wir hier in Nordrhein-Westfalen in verschiedenen Konstellationen ja bereits erlebt. Wir kennen das, wir sind eine relevante politische Kraft im ganzen Land, wenn es darum geht, in Großstädten Oberbürgermeister zu stellen und dann politische Verantwortung für Millionenstädte zu übernehmen, für Großstädte mit mehreren hunderttausend Menschen. Die Erfahrung, die wir als Grüne haben, ist, wir müssen hart dafür verhandeln, dass wir die starke grüne Handschrift in die Verträge bekommen. Aber es gelingt uns eben auch, und zwar in unterschiedlichsten Konstellationen.
Wahlen im bevölkerungsreichsten Bundesland sind ja immer auch ein Signal für den Bund. Wenn Sie jetzt Schwarz-Grün eingehen und sich gegen die Ampel entscheiden würden, die im Bund ja als so ein Zauber des Neuanfangs gefeiert wurde, glauben Sie, das käme gut an in Berlin?
Lieber Herr Zamperoni, sehen Sie es mir nach, aber heute Abend ist nicht der Abend, an dem ich als Spitzenkandidatin der Grünen in NRW irgendwelche Koalitionsoptionen präferiere oder die Auswirkungen davon verkünde, weil das nicht der Punkt ist. Das ist die Zeit, in der wir ernsthaft gefordert sind, als Politikerinnen und Politiker Lösungen zu finden für die Krisen, in denen wir sind. Dazu sind wir bereit, hier in Nordrhein-Westfalen. Und die Auswirkungen des Wahlergebnisses heute Abend auf die Berliner Republik werden die Parteien jeweils miteinander beraten. So machen wir das mit unserer Bundeszeit und so werden die anderen Parteien das auch machen.
Und heute ist offensichtlich erstmal der Abend des Feierns. Man hört es auch im Hintergrund, ist ordentlich noch was los bei Ihrer Wahlparty. Dafür nochmal Glückwunsch und vielen Dank für das Gespräch, Frau Neubauer.
Vielen Dank.
Wenn das mit fast 18 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste Bundesland wählt, dann spricht man nicht umsonst gerne von einer kleinen Bundestagswahl. Weshalb Landtagswahlen in NRW oft mehr Auswirkungen haben als nur die, ob sich im Bundesrat was verschiebt oder nicht. Auch wenn Politiker das gerne abschieben wollen in den jeweiligen Ländern. Gerne versuchen Parteien aus dem Ergebnis etwas zu deuten und für die Bundespolitik abzuleiten oder abzustreiten, je nach Ausgang. Die Reaktion in Berlin auf diesen Wahlausgang fasst Frank Jahn zusammen.
Die CDU hat einen Lauf. Der zweite Sieg innerhalb einer Woche. Nach Schleswig-Holstein freut sich die Parteispitze in Berlin über Rückenwind auch aus Nordrhein-Westfalen.
Stärkste Kraft heißt für uns, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für Nordrhein-Westfalen, verantwortlich zu sein für eine verlässliche Zukunftsregierung in Nordrhein-Westfalen für die Menschen dort. Und diese verlässliche Regierung wollen wir dort schmieden.
Für die SPD ist es eine Schlappe. Die Partei von Kanzler Scholz bekommt den nächsten Dämpfer nach der Wahl in Schleswig-Holstein. Doch sie wollen sich nach der wichtigsten Wahl dieses Jahres noch nicht geschlagen geben, was das Regieren angeht.
Wenn wir die Chance haben, in Nordrhein-Westfalen eine Koalition zu bilden, die für bessere Bildung, für bezahlbares Wohnen, für den klimaneutralen Umbau der Industrie steht, dann bieten wir als SPD an, diese Chance zu ergreifen.
Die Grünen als Königsmacher in Nordrhein-Westfalen könnten auch wichtige bundespolitische Signale senden. Ein weiteres Bündnis mit der CDU würde ihre Koalitionsflexibilität erhöhen. Sie fühlen sich inhaltlich längst nicht mehr auf Bündnisse mit der SPD festgelegt.
Mit wem wir in Zukunft regieren würden, das hängt einzig und allein davon ab, wer überzeugt ist, den Weg mit uns gemeinsam in eine klimaneutrale und digitale Zukunft zu gehen, die soziale Gerechtigkeit voranzubringen und den Zusammenhalt in Nordrhein-Westfalen zu stärken.
Bitter, traurig, schockierend nennen sie bei der FDP die Zahlen, die sie am Abend eine Weile zittern lassen, ob sie aus dem Landtag fliegen. Nach Schleswig-Holstein haben sie auch in Nordrhein-Westfalen ihr Ergebnis halbiert. Das Regieren zahlte sich nicht aus, nicht in der Ampel im Bund und nicht bei Schwarz-Gelb in Düsseldorf.
Wir haben heute nicht davon profitiert, dass wir 5 Jahre auch die Richtung des Landes mitgeprägt haben. Wir haben eine man muss es so sagen, desaströse Niederlage heute Abend zu verzeichnen.
Zwei schlechte Ergebnisse in einer Woche auch für die AfD, die Partei rechts außen in der Krise. In Schleswig-Holstein flog sie aus dem Landtag, in Nordrhein-Westfalen schafft sie nur knapp den Wiedereinzug.
Gleichwohl macht uns das Ergebnis natürlich nicht vollumfänglich glücklich, das sage ich ganz unumwunden. Wir werden eine Initiative West brauchen, um natürlich auch zweistellige Ergebnisse in den alten Bundesländern zu erreichen.
Kleine Bundestagswahl wird die Abstimmung in Nordrhein-Westfalen genannt und tatsächlich bringt der wichtigste Stimmungstest seit dem Regierungswechsel in Berlin Bewegung in die Bundespolitik.
Nordrhein-Westfalen hat gewählt und Juliane Fliegenschmidt vom Westdeutschen Rundfunk hat dazu diese Meinung.
Kleine Bundestagswahl wird die NRW-Wahl traditionell genannt. Nicht nur, weil es das bevölkerungsreichste Land ist, sondern auch, weil die Auswirkungen des Wählervotums auf die Bundespolitik immer groß sind. Und heute hat sich umgekehrt auch die Politik der Berliner Ampel im Wahlergebnis kräftig niedergeschlagen. Deshalb hat Olaf Scholz nach diesem Abend ein Problem. Und mit ihm die SPD. Denn wahlentscheidend waren Themen wie die Preissteigerung, Energieversorgung und der Krieg in der Ukraine. Bei all diesen bundespolitischen Themen brachte Olaf Scholz keinen Rückenwind. Im Gegenteil, sein Führungsstil im Ukraine-Krieg, seine mangelnde Fähigkeit, sich dazu zu erklären, führte mit zum Desaster für die SPD. Der zweite Verlierer aus der Berliner Ampel ist die FDP. Auch wenn es Gründe in NRW für ihren Absturz gibt, wie etwa in der Schulpolitik, die Ampel entwickelt sich für die Wahlkämpfer der FDP eher zur Last. Eine Partei der Ampel strahlt heute aber hell, die Grünen. Baerbock und Habeck haben als die beiden derzeit populärsten Politiker in Deutschland kräftig nachgeholfen. Authentische Botschaften wie die zum Ukraine-Krieg kommen an, auch an den Wahlständen im Land. Und die CDU? Ihren Erfolg verdankt sie einem Ministerpräsidenten Hendrik Wüst, der sehr schnell ins Amt gefunden hat und der aus Berlin dabei zumindest keinen Gegenwind bekommen hat. Auch Friedrich Merz kann sich daher auf die Schulter klopfen. Beim Wahlgewinner Wüst liegt nun die Möglichkeit, mit den Grünen ein Bündnis zu schmieden. Kommt es zu Schwarz-Grün, wird die Ampel in Berlin wohl noch weiter unter Druck geraten. Und von dieser kleinen bis zur nächsten richtigen Bundestagswahl ist es noch ein weiter Weg.
Die Meinung von Juliane Fliegenschmidt. Das Wort Zeitenwende steht ja seit Beginn des Ukraine-Kriegs über vielen aktuellen Entwicklungen. Für die beiden nordischen EU-Länder Schweden und Finnland bedeutet es eine Zäsur in der Sicherheitspolitik. Eine Abkehr von der sehr langen neutralen Haltung beider Länder. Finnland beschloss heute seine erwartete Bewerbung um die NATO-Mitgliedschaft offiziell. Dem muss allerdings das Parlament noch zustimmen. Und auch Schweden nahm eine wichtige Hürde auf dem Weg dorthin mit der Zustimmung der regierenden Sozialdemokraten. Ebenfalls heute tagten zudem in Berlin die Außenminister des Verteidigungsbündnisses und stellten eine rasche Aufnahme beider Länder in Aussicht. Aus Stockholm, Christian Blenker.
Es ist kein Zufall, dass die berühmte Skulptur einer verknoteten Pistole von einem Schweden stammt. 200 Jahre hat das Land keinen Krieg geführt. Bündnisfreiheit, besonders für die Sozialdemokraten, das außenpolitische Gebot. Magdalena Andersson ist bereit, es über Bord zu werfen. Die Ministerpräsidentin bringt ihre Partei auf einen neuen Kurs. 200 Jahre Bündnisfreiheit haben uns aus Kriegen herausgehalten. Aber angesichts der aktuellen Entwicklungen glauben wir, dass es nun für unsere Sicherheit besser wäre, wenn Schweden der NATO beitreten würde. Für das skandinavische Land ein tiefer Einschnitt. Zwar gibt es laut aktueller Umfragen eine Mehrheit für einen NATO-Beitritt, doch es gibt auch Proteste wie diesen. Manche hier fürchten, dass Schweden durch die Mitgliedschaft auch in globale Konflikte gezogen wird. Ich denke, wir hatten kaum eine Diskussion darüber, welche Konsequenzen das mit sich bringt, wenn wir in die NATO gehen. Das geht doch nicht. Wachablöse vor dem Stockholmer Schloss. Die Zeitenwende kommt im Eiltempo. Auf die Wahlen im Herbst wollte die schwedische Regierung in der Frage nicht mehr warten. Im Nachbarland Finnland sind sie in der NATO-Frage ein Stückchen schneller gewesen. Doch beiden Ländern ist es wichtig, zur gleichen Zeit den Antrag zu stellen. Deshalb gehen heute in Helsinki Präsident und Ministerpräsidentin vor die Presse. Wir sind schon jetzt enge Partner der NATO. Aber es ist eine historische Entscheidung, dass wir beitreten wollen. Und hoffentlich werden wir das gemeinsam mit Schweden machen. Viele NATO-Länder wollen Schweden und Finnland mit offenen Armen empfangen. Aber die Türkei hat Gesprächsbedarf. Und der NATO-Generalsekretär Geduld. Wir haben in der NATO über Jahrzehnte bewiesen, dass wir uns hinsetzen und einen Konsens finden können. Und dann geht es weiter. Morgen werden sich die Parlamente in Schweden und Finnland mit den Anträgen befassen. Kurz darauf könnten diese dann schon offiziell bei der NATO eingereicht werden.
Und strahlend wie die Wahlsieger war auch das Wetter an diesem sommerlich sonnigen Wochenende. Und ob wir so auch in die neue Woche starten, das weiß jetzt Sven Plöger.
Wenn ich ganz kurz antworten müsste, Ingo, würde ich jetzt sagen, nein. Also es gibt morgen tatsächlich örtlich unwetterartige Gewitter, die von Westen reinziehen, den äußersten Nordosten nicht erreichen. Danach beruhigt sich das Wetter wieder, es bleibt sommerlich. Das war die Kurzfassung. Jetzt gucken wir nochmal auf dieses Frontensystem. Dieses kleine Tief ist dafür verantwortlich. Und wenn wir uns den Film anschauen, sehen Sie, wie bereits heute Nacht aus Westen einige Wolken unterwegs sind. Diese Gewitter sterben wieder ab, auch die, die aus der Schweiz unterwegs sind Richtung Bodensee. Wenn man da hinguckt, sieht man es jetzt ordentlich blitzen. Morgen Vormittag noch einzelne. Schauer und Gewitter natürlich. Und dann breitet sich das Ganze organisiert nach Nordosten aus, bleibt aber wahrscheinlich vor den Toren Berlins stehen. Dort passiert dann weniger, aber es gibt zwischendrin noch ein ordentliches Regengebiet. Temperaturen in der Nacht im Nordosten 3, sonst 16, 17 Grad am Rhein. Riesiger Unterschied. Morgen Nachmittag bis 29 Grad in der Lausitz, im Westen 23. Die Aussichten zeigen am Dienstag abziehende Schauer, nach Südosten noch Gewitter. Und am Mittwoch, wie Sie sehen, viel Sonne und wieder bis 31 Grad.
Der Sommer bleibt dann auf längere Sicht da. Vielen Dank, Sven, für diese Aussichten. Das war's von uns am Abend der Landtagswahlen in Nordrhein-Westfalen. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit dem Kulturmagazin, Titel, Thesen, Temperamente. Morgen begrüßt Karin Mioska Sie wieder an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die neue Woche. Tschüss und bleiben Sie weiterhin zuversichtlich.